Irgendwann kommt jeder Unternehmer am Punkt, wo er sich überlegen muss, wie es weitergeht. Was ist der nächste logische Schritt? Und das ist sehr, sehr oft an einem gewissen Punkt Übernahme. Sei es Verkauf der Unternehmung. Wie man da vorgehen muss, auf was man achten sollte, das behandeln wir in dieser Folge.
Kaffee und Paragrafen. Der Podcast, der rechtliche Fragen von Unternehmern und Selbstständigen einfach verständlich beantwortet.
Hallo, da ist Milena aus dem Podcast Kaffee und Paragrafen. Und heute wieder mal mit dem David zum Thema Firmenübernahme. Ist ja auch so etwas, wo man vielleicht nicht tagtäglich begegnet, aber in der Geschäftswelt doch haben wir mal wieder ein Thema und ich würde das gerne mal mit dir beleuchten aus rechtlicher Sicht. Hoi David, herzlich willkommen.
Hoi Milena, hoi liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gerne, machen wir doch das.
Ja, das wird ja sicher eine sehr spannende Form. Und zwar möchte ich mit dir gerade mal so als Auslegeordnung oder so als Start mal eine Ausgangslageübersicht erstellen. Was gibt es eigentlich so für Voraussetzungen, wieso dass man eine Firma kann übernehmen oder eine Firma muss übernommen werden? Was triffst du so ein bisschen an im Alltag? Welche Konstellationen?
Ja, da gibt es wirklich verschiedene Situationen, wo Klienten zu uns kommen und Unterstützung brauchen. Mhm. Oder das ist klar. Davon abzugrenzen ist die Neugründung. Also ich gründe jetzt ein neues Geschäft.
Genau.
Das ist klar, über das reden wir heute nicht. Nein. Und das andere ist wirklich, ich sehe ein Unternehmen, ich will das kaufen. Und der Ausgangspunkt kann unterschiedlich sein. Es kann sein, der Klient dem gehört bereits vielleicht das Unternehmen. Mhm. Und er will sich vergrössern, er will expandieren. Und er hat jetzt vielleicht irgendwo ein Konkurrenzunternehmen gesehen, wo aber aus verschiedenen Gründen zum Verkauf steht. Und dann kommt er und sagt, ich will das gerne kaufen. Also ein bestehendes Unternehmen erweitert sein Geschäftsfeld und kauft ein anderes bestehendes Unternehmen.
Kann ja so je nachdem gerade einen Standort hinzunehmen mit einem gut funktionierenden Team etc. Also ist genau. Ja in dem Sinn Wachstum mit bei Strategie.
Genau, das ist auch so eine Akquisition, wenn man so will. Oder? Andere Konstellationen sind, wo vielleicht jetzt irgendwo ein Klient kommt, der ist schon älter, er hat ein etabliertes Unternehmen und er führt jetzt verschiedene Gespräche mit einem Geschäftsführer oder einfach mit jemand Jüngerem, der sagt, ich würde gerne das Unternehmen weiterführen. Also das ist jetzt so ein bisschen Unternehmensnachfolge, aber letztlich es ist auch eine Übernahme. Also aus Sicht vom Jüngeren, vom zukünftigen Inhaber, der sagt, hey, ich arbeite bereits im Unternehmen, ich würde das Unternehmen jetzt auch übernehmen.
Ja.
Also auch das ist schließlich ein Kauf von einem Unternehmen. Das ist auch eine Konstellation, die wir in der Praxis jetzt bei uns doch hin und wieder antreffen. Genau. Das andere ist, jemand wird jetzt, ist Teilhaber von einem Unternehmen und er will das jetzt einfach loswerden oder einfach gesamthaft so verkaufen. So
ein bisschen Exit-Strategie. Kann ja von Anfang an die Strategie sein, bei einem Start-up zum Beispiel, dass man Technologie oder etwas entwickelt und sagt, das Ziel von Anfang an ist, das an eine größere Gesellschaft zu können.
Also man sieht,
Maximumpreis verkaufen.
Die Ausgangslage kann unterschiedlich sein, aber letztlich
ja, ist jung, alt oder mit bestehendem Team oder nicht. Also ich sehe, da haben wir eigentlich... Was ist denn der gemeinsame Nenner trotzdem bei allen? Also du hast mir das im Vorgespräch gesagt. Am Schluss ist es dann eben doch das Gleiche, auch wenn es, wenn es so wirkt vom ersten Moment, als wäre es etwas anderes.
Ja, also der gemeinsame Nenner ist halt wirklich einfach, dass es ein Kaufvertrag über Aktien ist oder einfach über Gesellschaftsanteil. Es ist ein Kaufvertrag und die Frage ist mehr ein bisschen halt, aus welcher Perspektive, dass man das Ganze wird anschauen will. Oder? Und jetzt für uns als Anwälte ist die Frage, wer ist unser Klient? Und die Interessen tun wir auch vertreten. Ist es der Käufer? Ist es der Verkäufer? Sind es vielleicht auch beide? Und man versucht irgendwie beraten, zumindest mal so neutral einen ausgewogenen Vertrag zu erstellen. Und da sind die Interessen dann unterschiedlich. Auch vielleicht die Ausgangslage, also wenn man jetzt vielleicht auch sagt, ich habe jetzt ein Unternehmen gesehen, ich würde das gerne erwerben, aber es ist aktuell in finanzieller Schieflage. Aber ich sehe das Potenzial. Das ist letztlich dann auch ein Kaufvertrag, aber in der Vertragsausgestaltung muss man halt einfach darauf achten, wie sieht dann das aus jetzt. Die ökonomischen Komponenten. Genau, es hat eine gewisse andere Klausel. Ja. Halt, also ich muss bewusst sein, vielleicht kann das eine teure Geschichte werden.
Ja. Genau. Aber es ist dann doch der erste Schritt, jetzt sowohl als Verkäufer, aber auch als Käufersicht, wenn man so Verkaufsabsicht gegenseitig kundtun wird. Was passiert so als erstes?
Ja, also wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, damals in der Special-Folge zum Kauf, zum Bauen.
Ja, genau.
Wo irgendwo startet, man hat jetzt ein Baugrundstück gefunden und man kauft das jetzt. Und das ist ganz ähnlich. Also ich glaube, Phase 0 ist, man findet irgendwo ein Unternehmen. Mhm. Ich glaube, das gehen wir jetzt weiter ein. Das kann eben unterschiedliche Gründe haben.
Genau, man hat das jetzt einfach evaluiert und gesagt, mal, dass das könnte was sein.
Die nächste Phase ist wahrscheinlich, dass man jetzt mit dem also Käufer und Verkäufer gehen aufeinander zu und man sagt, ich will jetzt diese Gespräche vertiefen, mhm. dass man irgendwo vielleicht ein NDA, also eine Geheimhaltungsvereinbarung, ja. irgendwo abschliessen oder auch eine Art so ein Letter of Intent, also eine Absichtserklärung. Mhm. Einfach irgendwo ein Commitment dokumentieren, ja. dass man jetzt halt doch gemeinsam weitere Gespräche eintauchen.
Dass man eigentlich so ein bisschen Verhandlungen kann einsteigen kann.
Genau.
Zum Beispiel auch mal schauen, wie weit sind die Vorstellungen auseinander vom Preis. Genau. Zum Beispiel wahrscheinlich eines von der grössten Streitthemen.
Richtig. Also eben, man kann ein vertieftes Gespräch führen und so ein NDA oder so ein Letter of Intent, Absichtserklärung, ist dann eben genau die Basis, dass man auch gewisse Informationen teilen kann.
Ja.
Das ist auch dann die Tätigkeit in dieser Phase, wo man immer wieder hört, dass die Due Diligence, wo man halt als Käufer jetzt sagt, ich tue das möglichen Unternehmen jetzt mal durchleuchten. Ich habe eine Reihe von Fragen, ich habe eine Reihe von Unterlagen, die ich gerne genauer anschauen möchte.
Ja.
Und das schaue ich an. Und basierend dann auf dem Ergebnis, auf meiner Analyse bin ich da im Stand, um irgendwo ein Angebot abgeben zu können.
Wer trägt eigentlich die Kosten von dieser Due Diligence? Ich meine, das ist ja nicht etwas, wo man so mal schnell an einem Nachmittag macht.
Nein, also das ist auch wieder also rechtlich der Grundsatz. Also wie überall, wenn sich zwei Parteien treffen und sie dann irgendetwas aushandeln, also bis dann mal ohne anderslautige Vereinbarung trägt jede Partei die eigenen Kosten. Also wenn jetzt ein Käufer professionell unterwegs ist und wirklich halt auch ein Anwaltsteam oder zumindest irgendwo eine Kanzlei engagiert, um ihn zu unterstützen, die Sachen anzuschauen, auch dann sogenannte Due Diligence Reports erstellen, dann braucht es vielleicht auch noch nebst dem Anwalt für die rechtlichen Aspekte, aber halt dann einen Steuerexperten oder einen Finanzexperten. Kann das natürlich dann doch recht aufwendig sein.
Absolut. Also ich meine, man muss mal eine Ist-Situation eigentlich darstellen und auch, was ist in dieser Gesellschaft alles drin, was hat sie, was besitzt sie, wie steht sie finanziell da.
Genau. Aber eigentlich im professionellen M&A-Bereich ist das eigentlich normal, dass man halt wirklich auch die Kosten dann hat, als Akquisekosten sozusagen.
Also sind die beim Käufer?
Die sind so beim Käufer. Also genauso auch der Verkäufer hat ja Aufwand, weil er muss ja unter Umständen die Information aufbereiten, muss sie zur Verfügung stellen.
Er muss sich auch Zeit nehmen, um all
diese Sachen. Die Kosten trägt auch er, weil er hat ja vielleicht auch ein Interesse zum Unternehmen verkaufen. Also letztlich sind immer zwei Parteien, einer will es kaufen, der andere will es verkaufen.
Ja.
Beide müssen irgendwo dann auch einen Aufwand auf sich nehmen. Aber wenn man natürlich mal so die Analyse gemacht hat und man hat dann so einen Due Diligence Report, wo jetzt halt sicherlich etwas gekostet hat, aber das setzt einem halt dann schon in die Lage, um ein sinnvolles Angebot abzugeben. Also man weiss dann ein bisschen, auf was man sich einlässt.
Ja, man kann anders verhandeln, oder, weil man die Fakten hat.
Das ist es, oder? Und wie gesagt, im professionellen M&A-Bereich ist das völlig klar, dass man so etwas macht. Was wir auch immer wieder sehen im KMU-Bereich, ist einfach, dass die Phase wie übersprungen wird. Also man kennt sich vielleicht bereits schon von irgendwo her, man hat schon zusammengearbeitet und man will jetzt einfach die Gesellschaft unbedingt übernehmen. Und dann habe ich auch schon die Frage gestellt, ja, du weißt du, wie die aufgestellt sind? Ja, die kenne ich schon ewig, das ist ein guter.
Ist auch noch heikel, oder? Ich meine, da kann ja irgendwo ein Tolken drin sein, dass er, ich sage jetzt einfach, irgendwie Sozialleistungen ständig falsch abgerechnet hat. Oder irgendwie Mehrwertsteuer irgendwie falsch abgerechnet hat. Das muss ja nicht mal böswillig sein. Das kann ja sein, dass irgendetwas anders mehr hat ja vereinbart oder vereinnahmt und wenn man dort umgekehrt angegeben hat, aber anders abgerechnet hat, man ja schon Tolken drin.
Genau.
Das kann ja mega schnell passieren.
Das
dann
ist,
auch auf gut will setzen und sagen, da spielen wir in die Hände und haben mir ja mal etwas erzählt beim Handschlag, ist vielleicht nicht so weise.
Das ist genau das, oder? Da kann ich als Anwalt sagen, du musst du selber wissen. Dann schau sicher, dass du irgendwo im Vertrag dann noch gewisse Absicherungen
drin hast. Eine gewisse Haftung über eine gewisse Anzahl Zeit, dass irgendwie im ersten zwei Jahre nach der Übernahme, dass er wie nur muss haften für was war in der Vergangenheit.
Das oder dann halt über den Preis zu regeln. Also wenn man jetzt gewisse Risiken auf sich nimmt, dass man sagt, gut, aber dann ist der Preis auch entsprechend tiefer. Das muss halt dann der Klient immer wieder selber wissen. Genau.
Ja, aber was wären vielleicht jetzt einfach mal, weil wir nur die zwei Seiten, was wären von dir jetzt so Tipps an die Käufer, die jetzt vielleicht nicht professionell sind, was leihst du ihnen ans Herz, welche Sachen sollen sie beachten, wenn sie so etwas machen, was sind so deine Tipps an Käufer?
Ja, eben, also wenn man dann die Gespräche führt mit dem möglichen Verkäufer, eben sicher nach den wichtigsten Sachen fragen, so lieber gewisse Zahlen wären halt schon ein Vorteil, oder? Von,
absolut, ich
Bilanz, Volksrechnung von den letzten drei Jahren. was auch immer wichtig ist, so ein bisschen die das haben wir auch schon uns darüber unterhalten, so Corporate Housekeeping, dass halt die wichtigsten Beschlüsse vorhanden sind, auch das Schicksal der Aktien, dass die Aktien tatsächlich jetzt im Eigentum sind vom aktuellen Aktionär, also sprich dann der Verkäufer, dass das sicher geregelt ist. Und also auch nicht schlecht wäre, wenn man so ein bisschen Listen hat mit den Top-Kunden, oder? So ein bisschen, dass man die Umsatzzahlen so ein bisschen kennt. Dass man
ja, auch Verträge kennt. Laufen jetzt gerade alle grossen Verträge aus? Oder
richtig,
die da weiter und so. Ja.
Also ich glaube, wenn man jetzt nicht wirklich eine komplette Due Diligence das muss durchführen, einfach so die paar wichtigsten Fragen und Informationen sollte man schon haben, um irgendwo können vernünftig dann auch eine Preisvorstellung dann haben, können kommunizieren. Oder? Und wenn man das gemacht hat, oder, vielfach wird es dann auch unterteilt, mal in einen ersten Preis, wo dann so non-binding ist, wo man mal kann so in den Raum hineinrühren kann.
So mal als Start.
Genau, und dann gibt es dann halt die Verhandlungen, wo man dann vielleicht noch die Fragen klären, vielleicht gewisse Punkte, die man entdeckt hat in der Due Diligence, die nicht so gut sind, vielleicht kann man dann die beheben, sodass das Risiko nicht mehr so gross ist und dann kann man dann auch beim Preis ein bisschen anbessern und da rauf, bis es dann irgendwo eine verbindliche Preiskommunikation gibt.
Und man dann eigentlich dann in die Transaktion hinein.
Richtig, und das wäre eigentlich die nächste Phase, wenn man dort dann all das, was man herausgefunden hat, wo man jetzt auch in Bezug auf den Kaufpreis verhandelt hat, tut man eben einen Aktienkaufvertrag, also jetzt da wieder, wenn wir bei der AG bleiben, in so einem SP dann halt reflektieren. Das ist eigentlich dann effektiv der Abschluss von dem Kaufvertrag. Das ist auf Englisch gesagt, halt, das gehört immer wieder Signing. Und wenn man es jetzt nicht Zug um Zug macht, also Aktien gegen Geld, sondern man tut zuerst unterzeichnen, wenn man vielleicht noch gewisse Sachen muss regeln, ist dann noch die letzte Phase eigentlich der Vollzugs-Closing, dass man dann vielleicht ein gewisse paar Wochen später kommt es dann tatsächlich zur Übertragung von den Aktien gegen Bezahlung von dem Kaufpreis. Das ist dann eigentlich der Vollzug.
Ja.
Und wenn man so will, um das Ganze abschliessen, ist dann die letzte Phase halt irgendwo dann die Integration. Also je nachdem, wenn es jetzt eine Akquisition ist in eine bestehende Gruppe, dann muss man halt dann schauen, nachgelagert, IT-System und so weiter, Governance, dass das Unternehmen dann halt so reingeht. Jetzt bei den einfacheren Fällen, die wir auch gesagt haben, wo jetzt irgendwo ein bereits ein jüngerer Manager jetzt das Geschäft wird übernehmen und dann haben wir es nachfolgen, ist das und eigentlich
obsolet. Der weiss auch noch mehr, auf was er sich einlädt. Genau. Dort ist wahrscheinlich mehr auch noch, was sind da für Möglichkeiten, ist es eine flüssende Übernahme oder ist es wirklich Stichübernahme, dass man wirklich ab Stichtag X dann Geschäftsführer ist oder hat man da vielleicht so ein bisschen, oder Inhaber ist, dass es so ein bisschen gestückelt abläuft. Aber ich denke, da gibt es ja noch viel dann zum Klären und Detailanalyse. Vielleicht auch noch ein paar Tipps für Verkäufer. Wie können sie so den maximalen Preis rausholen? Das ist ja das Hauptding. Wie können sie einen super Käufer finden, der, sagen wir mal, auch für die Firma und für das Team gut ist, aber auch für ihr Portemonnaie? Was sind dort solche Tipps?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist schon, dass das Produkt, das man verkauft, wenn man jetzt ein Auto verkauft, dass das gut daherkommt, dass es in Schuss gehalten wurde, dass man den Service immer wieder gemacht hat. Also sprich, also
Housekeeping.
Housekeeping auch mehr, oder? Corporate Housekeeping, dass die ganzen Beschlüsse, Steuererklärungen, Jahresabschlüsse, wirklich alles tiptop sauber vorliegt. Und natürlich dann auch das Produkt selber, dass das da Umsätze damit gemacht werden, dass das saubere Verträge sind mit den Zulieferern, mit den Kunden, so dass ein Käufer auch sieht, aha, ich kann da etwas übernehmen, das Potenzial hat und schon etabliert und ich kann dafür auch einen anständigen Preis zahlen. Also ich glaube, das ist einmal das, was wir sehen. Also wenn jetzt ein Käufer bereits am Anfang schon so ein gutes Gefühl hat, dann ist irgendwo dann der Wurm drin und das sieht man dann auch im Preis. Hankerum, wenn er sieht, oh, das kommt gut daher und der Verkäufer kann all meine Fragen beantworten, er muss die Unterlagen nicht erst zusammensuchen, dann gibt mir das ein gutes Gefühl als möglicher Käufer und ich zahle dann auch gerne etwas und man kann dann auch vieles dann vermeiden.
Ja, wenn man dann nicht so viele Unsicherheiten einkauft. Das heisst also, wenn ich in den nächsten paar Jahren liebäugle damit, bis Unternehmen zu verkaufen, dann ist es durchaus auch clever, mich eigentlich heute schon damit anfangen auseinanderzusetzen. Wie bin ich aufgestellt, wenn jemand extern hineinschaut? Ist das super dokumentiert? Und das Recht daher? Verhebt meine Zahlen, dass ich mir eigentlich so Sachen frühzeitig mir überlege und da schon mit meinem Treuhänder schaue, mit meinem Anwalt schaue, dass die Sachen super sind und nicht, dass nachher, wenn der Kunde sind, Arbeitsverträge irgendwie ganz wild und nie aktualisiert wurden, irgendwie Beschlüsse sind nicht rum, wo man alles nachkonstruieren über die letzten 10 Jahre, ist dann wahrscheinlich ein bisschen blöd unter Zeitdruck. Und der Express-Zuschlag von den Anwälten, das machen die jetzt zwar nicht, aber kostet ja wahrscheinlich noch etwas.
Das ist natürlich schon so, oder? Je besser wenn man sich da vorbereitet hat, und das braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit, desto besser gehen dann auch die Verhandlungen jetzt über den Firmenkauf über die Bühne. Genau.
Absolut. Und ja, wie so oft, ihr unterstützt da gern, oder? Für das Käfeli, das man da immer zahlt, um da mal grob aufzuzeigen, was
da absolut. Also, das sage ich immer wieder, oder? Dass wir da gerne unterstützen und auch können als Sparringpartner dabei sein. Mhm. Aber auch die ganzen Dokumentationen erstellen, oder? Das ist dann wirklich individuell, was der Klient da wünscht und braucht. Genau.
Ja, da würde ich sagen, an dieser Stelle hätten wir alles gesagt, was wir zu sagen haben. Ich danke dir vielmals für die Auskünfte und für die verschiedenen Tipps und Hinweise und denke, da kann man doch sicher was mitnehmen. Vielen Dank, David.
Danke, Milena. Tschüss miteinander.
«Kaffee und Paragrafen» ist ein Podcast von der Kanzlei Sequoia Legal & Advisory. Mehr Infos auf sq-legal.ch. Übrigens, die erste Beratung ist bei uns immer kostenlos.